Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Anna Gareis.
Mein Name ist Anna, ich bin eine Köchin und Barista. Ich bin 27 und habe mich gerade online selbstständig gemacht mit meiner Kochschule.
Und eigentlich müssten dir doch als Köchin momentan die Jobs nur so ins Haus fallen.
Ja, im Normalfall ist das auch so. Da kann man sehr wählerisch sein, was Stellenangebote betrifft. Aber jetzt natürlich zu den aktuellen Pandemiezeiten ist das in der Gastronomie natürlich schwierig.
Ja, fangen wir kurz vielleicht tatsächlich vorne an. Also wie bist du auf die Idee gekommen, Köchin zu werden?
Meine Mutter ist auch Köchin und sie hat ein Stellenangebot in der Zeitung gesehen, von der Stelle, wo sie tatsächlich auch ihre Ausbildung gemacht hat und hat gesagt, hey, du weißt doch eh noch nicht so genau, was du willst, bewirb dich doch da mal. Und das war dann tatsächlich die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Die haben mich auch dann sofort eingestellt, ja. Und so habe ich dann Köchin gelernt.
Du thematisierst das ja in einem deiner Videos, so die Frau in der Küche. Ist das tatsächlich so, wie man sich das noch so vorstellt, dass es ein sehr männlicher Beruf ist?
Ja, leider ist es noch ein sehr männlicher Beruf. Ich hatte eigentlich immer Glück. Ich habe immer in recht humanen Betrieben gearbeitet und ja auch nicht unbedingt in der Sterneküche. In der Sterneküche, glaube ich, ist es noch mal schlimmer oder extremer. Aber als Frau hat man es definitiv nicht immer leicht in der Küche, ja.
Woran zeigt sich das?
Ja, gute Frage. Da ist einfach so viel geballte Männlichkeit oft. Das ist so viel Testosteron und dann muss man sich beweisen und wer der Stärkste und Tollste ist. Und das spielt oft eine große Rolle. Dann auch natürlich, manchmal hat man schwere Dinge zu heben oder so. Das ist dann auch noch manchmal so ein Ding. Gerade wenn es um den Bereich Fleisch und sowas geht, das ist auch sehr mit Männlichkeit verbunden. Da hat man es als Frau auch nicht einfach, wenn man so einen Sous-Chef-Posten zum Beispiel besetzen wollen würde oder möchte. Und natürlich der alten Köche von der alten Schule, das ist auch sehr schwierig oft.
Also der Ton, der dann herrscht.
Der Ton auch, ja, wobei ich mit dem relativ gut klarkomme. Ich kann mich gut selbst verteidigen und habe einen schwarzen Humor zum Teil und finde es auch ganz lustig. Aber ja, manchmal geht es einfach unter die Gürtellinie. Also das muss einfach oft nicht auch in dem Ausmaß dann sein.
Wenn man so in Interviews Köche, eben auch Sterneköche hört, die weisen ja immer darauf hin, dass eigentlich der Sound im 21. Jahrhundert ein anderer ist in den Küchen als noch vor 20, 25 Jahren.
Das mag sein, dass sich da durchaus jetzt was verändert. Mittlerweile zum Glück, aber trotzdem sind ja immer noch ältere Köche da und führen zum Teil auch noch so wie vor 20, 25 Jahren. Aber es ist schön, dass es langsam so ein bisschen rauswächst.
Wir kommen nachher bestimmt noch mal zu dem Thema auch Frauen, also die Köchin. Ne?
Ja.
Und dann hast du noch eine Barista-Ausbildung gemacht?
Genau, ich habe in einem Betrieb gearbeitet, dort wurde eine Kaffeemaschine aufgestellt und dann hatten wir so ein Team, also ich glaube so zu 10 ungefähr, 2 Stunden so eine Einführungsveranstaltung mit so einer Kaffeemaschine. Jeder durfte gefühlt einen Kaffee machen, das war's. Und meine Ansprüche waren aber dann höher, weil mir war das oft zum Teil peinlich, was ich den Leuten an Kaffee verkauft habe und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich will das wirklich lernen und wirklich da was Gutes verkaufen und mich nicht schämen zum Teil dafür, wie der Schaum bei einem Cappuccino aussieht. Und dann habe ich die Barista-Ausbildung gemacht und so eine neue Leidenschaft entdeckt. Das ist wie beim Kochen auch. Jeder hat natürlich so seine Ansichten, wie was vielleicht gemacht gehört, aber man weiß, wie das Endergebnis aussieht und wie man dahin kommt und ja, Kaffee ist einfach auch ein ganz, ganz interessantes, großes Thema.
Das sind ja zwei sehr sinnliche Berufe am Ende auch, oder?
Ja, also irgendwie, ja, das stimmt. Und beides irgendwie auch sehr meditativ, finde ich. Also Kaffee machen kann meditativ sein, zum Teil auch Akkordarbeit. Und genauso ist es beim Kochen im Grunde auch.
Wo setzt bei dir beim Kochen dieser Augenblick der Meditation ein?
Oh, wenn ich allein in meiner Küche koche und einfach schneide und für mich so plane, was ist der nächste Schritt und einfach so dann ja in Gedanken auch bei den Zutaten bin und so das Außenrum, was am Tag vielleicht passiert ist, vergesse.
Und jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, du hast dich selbstständig gemacht mit einer Online-Kochschule.
Genau.
Kannst du kurz erklären, was da, also mir ist so durch den Kopf gegangen, es gibt ja wahnsinnig viele Blogger, also die nicht deinen Background haben, die nicht, also die einfach denken, naja, ich kann ja kochen, ich mache jetzt mal einen Blog. Mhm. Also woher kam die Idee, diesen Weg zu gehen und dann auch, wie ist der Ansatz, sich von denen abzuheben?
Also die Idee, die hat sich so langsam eingeschlichen irgendwann. Also ursprünglich kam ich zu Instagram, weil irgendjemand aus dem Bekanntenkreis gesagt hat, oder der Familie, hey, du kochst doch immer so toll, mach doch ein bisschen Bilder und lass so die Menschen teilhaben. Und irgendwann ist es so angewachsen, dass ich dann gesagt habe, ich mache auch YouTube-Videos. Und dann ist so die Idee auch langsam gewachsen mit der Kochschule. Ich habe erst noch so ein bisschen andere Modelle überlegt. Aber das war mir dann schnell klar, dass, also ich habe überlegt, wie so ein kleines Rezepte-Wikipedia aufzuziehen. Aber ich schreibe ungern Rezepte und halte mich selber eigentlich fast oder halte mich nie dran. Deswegen war das schnell klar, das kann nicht mein Weg sein. Genau, und dann habe ich meine Kochschule ja, so zusammengestellt, wie ich das optimal finde. Also du lernst ja, die Basics von Grund auf, wie man zum Beispiel eine Soße macht, welche Schritte man beachten muss und ja, dass das bei sehr vielen Soßen sich wiederholt und so dann auf sehr vieles anwendbar ist. Genau.
Ja, und trotzdem ist ja der Schritt, also vom Foto veröffentlichen,
ah, ja.
daraus also wirklich ein Geschäft zu machen.
Ja, das war dann irgendwann, wo ich mir dachte, zum einen machen das ja schon viele, da kannst du auch mutig sein und einfach mal probieren und dich rantrauen. Und wenn es nicht klappt, dann eben nicht, dann ist nicht so viel verloren, außer dass mein Gesicht jetzt mehr im Internet ist als vorher, definitiv. Und das Abheben, da dachte ich mir, da zählt so die Persönlichkeit. Und klar, es gibt andere Kochkurse, Online-Kochkurse, die im Moment ja sehr groß sind und mit Sterneköche. Aber da zählt ja auch noch ich, also der Mensch dahinter. Man muss meine Art mögen, meine Art zu kochen mögen. Und ja, dieses private, kleine, das meine Kochschule noch hat. Ja, da ist eben zum Teil auch 1-zu-1-Betreuung und ich antworte, wenn jemand eine Frage hat. Und es wird bei einem großen Sternekoch, der ein Video in der Kochschule veröffentlicht, nicht so sein. Da wird er nicht persönlich antworten auf eine Frage zum Kochen.
Und beim Durchklicken bei den Videos bist du ja auch sehr, fängst du an der Basis an. Also gestern, ich meine, es war gestern, gab es ein Video, in dem du Omelettes gemacht hast.
Genau, Pfannkuchen waren.
Genau, also ja. Ist das so... So die Einstiegsdroge.
Genau, ich versuche immer das möglichst einfach zu erklären, dass wirklich sich jeder rantraut und das einfach so von Grund auf näher zu bringen und versuche dann möglichst viel zu erklären, damit man möglichst viel auch auf andere Bereiche anwenden kann. Und mit eben solchen Videos wie dem Pfannkuchen beispielsweise will ich einfach aufzeigen, dass es viele einfache Klassiker gibt, die man so einfach abwandeln kann. Also, dass man nicht jeden Tag das Gleiche essen muss und seine 10 Gerichte und mehr kocht man nicht oder kann man nicht, sondern dass man einfach ja, so viele Möglichkeiten hat, unbegrenzt Möglichkeiten in der Küche.
Wäre das also, wenn man so will, dein Fokus, also die Vielfalt des Einfachen darzustellen?
Genau. Und mit Basics möglichst viel Varianz und Vielfältigkeit reinzubringen.
An welche Zielgruppe denkst du dabei?
Im Grunde ganz mein Alter, so in den 20ern bis, ich würde mal sagen, so Mitte 30ern, weil dann kann man wahrscheinlich schon mehr kochen, beziehungsweise schon früher draufgekommen, hat schon mehr Übung. Und ja, ich denke, das setzt ab Ausziehen, vielleicht Studentenleben ein, wenn man wirklich merkt, oh, ich muss mir selber was kochen, was mache ich überhaupt und wie funktioniert das? Bis, man kann schon ein bisschen kochen, ist aber so langsam eingefahren und will mehr Pep reinbringen und sich mehr mit regionalen Lebensmitteln auseinandersetzen. Mhm.
Wo liegen deine Lieblingsbereiche im Kochen? Also du sagst jetzt die Regionalität, du sagst das einfache Variieren, aber gibt es auch so Küchen, die dir näher sind als andere?
Also ja, in der Ausbildung habe ich sehr klassische Küche gelernt. Also das liegt mir schon noch nahe, auch so Geschichten wie Braten und Knödel, so bayerische und deutsche Klassiker. Im Alltag koche ich aber eigentlich fast nur vegetarisch und relativ einfach und bodenständig. Und das würde ich auch sagen, liegt mir am nähesten, so die einfache Alltagsküche besonders zu machen.
Ist das, fällt mir nur gerade ein, ist das so beim Betrachten, du wirst ja wahrscheinlich auch gucken, was die anderen machen?
Ja. So ein bisschen, ja.
Ist das zu fancy? Also oft das Gefühl, dass du denkst, das ist jetzt ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen.
Da hat jeder ja seinen eigenen Stil. Und wenn es manchmal, also es gibt ja sehr verschiedene Kategorien. Es gibt ja so die eine, was man oft sieht, diese Videos, wo ein Kilo Käse in jedem Gericht ist und dann zieht sich der Käse und man nimmt es raus und überall ist dann eine Tonne Käse und Bacon drin. Und dann gibt es wieder die eben sehr fancy sein wollen und sich kleine Fotostudios quasi auf dem Tisch einrichten und dann liegen 1000 Nudeln daneben und so und man merkt einfach, dass das so ein bisschen gestellt ist. Und bei mir ist einfach, also die Fotos, die ich veröffentliche, das esse ich wirklich genauso. Zum Teil denke ich mir, oh, noch schnell ein Foto, damit es nicht kalt wird, mach noch kurz ein Foto und dann setze ich mich hin und esse das. Also da wird nur ganz, ganz selten wirklich so ein Fotoshooting draus gemacht.
Ja, ich denke auch gerade an zum Beispiel an Jamie Oliver, der ja immer, oder der sich auch selber so darstellt, so jeder kann kochen. Der hatte früher, das hat er sich, mittlerweile habe ich das Gefühl, so ein bisschen abgewöhnt, aber er hatte früher immer so eine Zutat, die man sich nur für dieses Gericht kauft und dann steht sie einfach im Schrank. Mhm.
Ja, das ist also gar nicht so meins. Ich versuche da eher mit alltäglichen Dingen zu kochen, als mit so fancy einzelnen Zutaten, die man nur für dieses eine Gericht braucht. Also
was ist denn gerade das so im Frühjahr 2021 an Essen, was dich so richtig flasht?
Also aktuell ist es Bärlauch. Die Bärlauchsaison ist gerade total im Gange.
Ja.
Könnte ich jeden Tag essen.
Tatsächlich. Ich habe ja schon mal mit Vroni Stürzer, mit Vroni Lutz vom Stürzer darüber gesprochen. Sie hat das auch schon versucht, mir das klar zu machen, aber neuer Versuch. Vor ein paar Tagen bin ich beim Spaziergang an einer Wiese mit Bärlauch vorbei und könnte glatt speien. Ja? Also wo ist der Zauber des Bärlauch?
Also dieser knoblauchige Geschmack, das muss man natürlich ganz klar mögen. Knoblauch ist ja auch immer so ein Streitthema. Dann der Geruch danach vielleicht auch. Aber dieses frische, grüne und auch die Varianz, die Bärlauch mitbringt, ist super, weil man so viel damit anstellen kann.
Pesto? Du merkst schon, ich bin jetzt der der Gegenspieler. Ich habe das Gefühl, entweder Pesto oder Füllung von Tortellini.
Oh ja, auch lecker. Also,
oder Ravioli.
Genau, allgemein Pasta ist da super, auch wenn man eine kleine Béchamel-Soße macht und dann noch Bärlauch mit rein. Oder ich habe letztens Spinat-Bärlauch-Knödel gemacht, die waren auch gut. Auch Bärlauch-Butter zum Grillen, jetzt dann für die erste Saison oder die ersten Male grillen. Oder ich habe auch letztens ein Video über Gemüsestrudel gemacht, da würde Bärlauch auch super passen. Ja, also einiges möglich.
Wie groß ist denn der Anteil des Bärlauchs am, jetzt nicht am Endessen, sondern aber wenn du jetzt sagst, Spinat-Pesto-Knödel. Entschuldigung, Spinat-Bärlauch-Knödel.
Ja.
Wie viel Bärlauch ist denn da drin?
Also ich habe ungefähr so 2/3 Spinat, 1/3 Bärlauch. Okay, ja. Das muss man natürlich, je nachdem wie intensiv man es haben will, abschätzen.
Also eher unterhälftig den Bärlauch?
In dem Fall ja. Ja. Aber doch, dass er präsent ist.
Okay.
Vielleicht genau. Mal ein neuer Versuch, aber wenn nicht, genau. Dann nicht.
Und du sagst ja selber, wenn man so eingefahren ist, dann soll man mal. Ich denke zumindest mal drüber nach.
Ja.
Und was gibt es so, also ich, das ist so das, was dich gerade flasht. Gibt es auch so neben der Regionalität so eine Art zu kochen, wo du so denkst, boah, das finde ich ja super. Also das war mal vor ein paar Jahren Sous Vide.
Mhm.
Hast du wahrscheinlich in deiner Ausbildung auch rauf und runter gemacht?
Bisschen, ja. Also bei mir ist es gerade eher die asiatische Küche, weil da kenne ich mich noch überhaupt nicht aus. Und ich habe mich jetzt so an die ersten paar Mal Ramen versucht. Ja, also ganz original mache ich das nicht, weil da gehören einfach Hühnerfüße und alles Mögliche mit rein und 100.000 Zutaten und stundenlang kochen. Aber so auf meine Art versuche ich das und freue mich schon auch, wenn die Restaurants wieder geöffnet haben, das mal wirklich original zu probieren. Also das ist gerade sehr spannend und was ich auch sehr cool finde, sind so Kräuter, die man wirklich auf der Wiese sammeln kann. Da würde ich mich noch gern zukünftig weiter damit auseinandersetzen, dass man wirklich beim Spazierengehen einen Kräuterstrauß pflücken kann, weiß, wie das schmeckt, für was man das verwendet und das dann mitverwenden.
Ja, erstmal erkennen auch. Ne?
Und erkennen, dass es auch essbar ist und schmeckt.
Genau.
Ja, definitiv.
Wie näherst du dich dann einem Rezept oder einem Gericht, wenn du sagst, Ramen, das interessiert dich, aber eigentlich nicht so, wie es ursprünglich gemacht wird? Also wie ist da die Näherung?
Also da habe ich tatsächlich Kochbücher dann für wirklich so explizite Themen. Kaufe ich mir meistens schöne Kochbücher und lasse mich da inspirieren. Und bei Ramen eben, da sind es zu viele Zutaten, die ich eben nicht alltäglich verwende. Und dann versuche ich da mir ja vorzustellen, wie kann ich das austauschen, damit es doch noch ähnlich in dem Ramen bleibt, geschmacklich, damit man nicht zu viel verändert. Ja. Und dann überlege ich eben und probiere natürlich auch aus.
Das passt ja ziemlich gut zu dem Untertitel deiner Kochschule. Ja, also
genau.
So sinngemäß, du unterrichtest oder du lehrst zu kochen ohne Rezept.
Genau.
Mein erster Gedanke ist natürlich, was ist so verkehrt an Rezepten?
Gar nichts. Absolut nichts. Also ich nutze Rezepte auch sehr gern für Inspiration, aber meistens stelle ich dann für mich fest, ich würde eigentlich gerne das austauschen und das vielleicht anders machen in der Reihenfolge, weil ich das einfach mir näher liegt und für mich einfach sinnvoller ist. Also Rezepte sind eine tolle Inspiration und deswegen schreibe ich sie auch. Gerade für ganz frische Kochanfänger, da ist es einfach oft nötig, dass man ein bisschen Mengen hat und die Arbeitsabläufe. Aber irgendwann steigt man eben auch so ein bisschen dahinter und ist das einfach nicht mehr so notwendig, ein Rezept zu haben.
Aber das ist, da muss man doch auch lange wahrscheinlich vor dem Herd stehen, bis man da ein Gefühl für hat, oh, wenn ich den Schritt erst mache, dann habe ich entweder eine Arbeitserleichterung oder dass der Geschmack ist tatsächlich für mich angenehmer oder schöner. Das ist das eine. Das andere, was ich mir gerade noch notiert habe, so diese Mengenangabe. Ne? Also vielleicht kannst du da mal für die Hörerinnen und Hörer so, so verhältnismäßig, muss ja kein finales, keine Mengenangaben in Gramm sein, aber so die Verhältnismäßigkeiten von Mehl zu Flüssigkeit und wie viel Eier auf wie viel Mehl oder so. Ne? Also das, da muss man doch auch unheimlich viel Gefühl für haben oder Durchhaltevermögen, dass man immer noch mal nachschüttet.
Ja, also zu den Arbeitsabläufen, das ist auch genau das, was ich in der Kochschule beibringe. So absolute Basics, wann macht man was und vor allem, warum macht man das. Und wenn man so eine klare Anleitung und Struktur dahinter sieht, dann kann man das auch schneller zu Hause umsetzen und üben, dass das eben nicht so lange dauert, wie jetzt, wenn man diese Anleitung nicht hätte.
Kannst du das mal an einem Beispiel erklären? Also so, was sind für dich die absoluten Basics?
Also Beispiel wieder die Soße. Das ist ein super Kapitel, finde ich, in meiner Kochschule. Weil da macht man einfach, also das lernt man in der Kochausbildung, wird einem das so eingetrichtert, man hat immer, immer die gleichen Schritte. Und das ist auf so viele Soßen anwendbar. Ob das ja eine Bratensoße ist, also oder ein Gulasch oder so. Und viele Schritte lässt man, also kann man dann auch in einer zum Beispiel Bechamel wieder erkennen. Weil das schon auch ähnliche Arbeitsschritte sind. Mal wird das eine weggelassen, mal das andere, mal wird das gegen was anderes ausgetauscht. Aber grundsätzlich sind die Schritte schon immer sehr ähnlich. Und da muss man einfach so ein bisschen dahinter steigen in ja, allen möglichen Bereichen.
Zeigst du auch, wie man Gemüse schneidet?
Ja. Das wird auch gezeigt.
Okay. Die Verhältnisse waren noch...
Genau, die Mengen. Also in meiner Kochschule habe ich das so gelöst, da habe ich eine große Übersicht gemacht. Es gibt ja so einfach die Mengen, wie viel Nudeln hat man bei einem Gericht dann trocken und wie viel bei einer Vorspeise beispielsweise, dass man einfach da so einen Richtwert hat, dass man wirklich die eigenen Rezepte auch schreiben kann und zusammenstellen kann und ausrechnen kann. Und dann kann man das für 2 Personen machen, aber auch für 100.
Ja, ich dachte jetzt tatsächlich mehr so an...
an so teigige Geschichten.
Ja, also es gibt immer wieder so Situationen, wo man was liest im Rezept, also ohne jetzt auch den Dreisatz anzuwenden. Ne? Mhm. Klar, das kann ich mir dann ausrechnen, aber dann komme ich ja vielleicht bei ein Drittel Eiern an.
Ja.
Also gibt es da, also auf 100 Gramm ein Ei, wenn ich Nudeln mache, wie ist das bei einem Rührteig oder so, gibt es da so Richtwerte? Oder ist das zu speziell?
Bestimmt, bei Teige bin ich jetzt nicht so bewandert, backen ist ja nicht meine Leidenschaft, weil eben da muss man sich mehr an Rezepte halten, aber auch da muss man mutiger werden. Also ich bin da wirklich schmerzfrei, einfach irgendwas zusammenzuschütten, schaue mir die Konsistenz an und probiere einfach aus. Und da denke ich, wird man auch mehr lernen, aber ja, gerade bei Teige.
Also darf man als Koch auch scheitern?
Ja, klar. Und aus jedem Scheitern lernt man natürlich auch. Und das merkt man sich dann, dass man das nicht mehr so macht, weil das funktioniert vielleicht aus dem und dem Grund nicht.
Mhm. Ja. Wie ist deine Ausstattung? Also du kochst ja, wir sitzen hier bei dir in der Wohnküche, darf ich das so sagen?
Ja.
Und da ist gar kein Schnickschnack, außer der Mikrowelle.
Ja, und die Mikrowelle bräuchte ich auch nicht zwangsläufig, die ist nur von der Vormieterin.
Deswegen ist sie auch da oben.
Ja, genau, du musst dich turnen. Kein Schnickschnack, ich habe wirklich nur das Allernötigste und komme mit dem aber auch wirklich sehr gut zurecht.
Weil man es nicht braucht oder weil du es dicker hast aus den Küchen?
Ja, also das ein oder andere Gerät hätte ich vielleicht schon gerne irgendwann mal, wie eine richtige Küchenmaschine zum Beispiel, weil das ist einfach ja, Bequemlichkeit. Aber ich kann jetzt mit meiner kleinen Küche gut drauf verzichten. Es gibt aber andere Geräte, da würde ich trotz meiner kleinen Küche nicht gern drauf verzichten. Das ist zum Beispiel ein Reiskocher.
Mhm.
Den finde ich super praktisch und mit dem kann man auch dämpfen und Gemüse garen und der Reis wird einfach ganz anders. Also das ist ein Luxus, den will ich mir auch so platzmäßig gönnen.
Thermomix oder nicht?
Nein. Sieht man oft in Sterneküchen, ist auch sehr praktisch, gerade für alle möglichen Schäumchen und Süppchen. Aber ich brauche den nicht unbedingt. Genau.
Neben dem Aspekt des Kochens hast du ja auch noch so andere Themen, so rund ums Kochen. Also falsch, neben dem Zubereiten von Essen, also das Kochen, hast du auch eben noch so andere Themen drumherum. Du ernährst dich eine Woche vegan, also so ein, mir ist kein anderes Wort eingefallen, so ein bisschen was Aufklärerisches. Mhm. Ja. Dann auch die, fand ich hochinteressant, die Genderfrage. Also du hast ja eben einmal die Köchin im Betrieb, also in diesem ganzen System beleuchtet. Und was mir da aufgefallen ist, dass du mir fällt gerade nichts anderes ein. Entschuldige, aber also du hast, oder ich sag's anders, du hast dazu Stellung genommen, dass du vom Koch sprichst und nicht von Köchin. Mhm. Das fand ich interessant. Also wie wichtig ist dir die Frau in das Kochbewusstsein zu bringen? Also jenseits von der Mutti, die zu Hause ihre 25 Kinder bekocht.
Also das finde ich eben so eine spannende Frage. Zu Hause kocht die Frau. Die Hausfrau, die kocht einfach, aber in der Gastronomie, da ist das so ein männlicher Beruf. Und ja, warum ist das so? Also zu Hause muss sie kochen, in der Arbeit eher. Also das ist einfach, es passt nicht mehr, finde ich. Allgemein wird ja die Gender-Sache oder das, ja, das korrekte Gendern auch, ist ja gerade groß in der Diskussion und das beschäftigt natürlich auch mich. Und das werden mir immer so, gerade in der Ausbildung und nach der Ausbildung hatte ich eben so ein, zwei Erfahrungen eben als Frau in der Gastronomie, deswegen ja, will ich das einfach, oder habe das für mich reflektiert und finde das nötig, dass man das eben ein bisschen aufklärt und ist sehr wichtig, dass man darüber spricht und dass sich da auch was tut und ändert.
Also mir ist nur durch den Kopf gegangen, also auch eben gerade, als du das eingangs erzählt hast, ist vielleicht, weil du in dem Video erzählst, du, es gibt so und so viel 100 Sterne Köche, ja, aber nur 9 oder so Sterne-Köchinnen und überhaupt nur eine oder zwei, die mehr als einen haben, ne? So sinngemäß, also viel mehr sind es genau nicht. Und du hast eingangs gesagt, naja, so dieses Breitbeinige und aus allem irgendwie so einen Wettbewerb machen, ist das nicht vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Mann auch in der Küche dann immer den Wettbewerb sucht, also die einen schießen Tore und die anderen versuchen eben etwas zu kreieren, um irgendjemand anders zu toppen. Und,
ja.
Und ich unterstelle an dieser jetzt eben auch, dass vielleicht Frauen diesen Challenge-Gang vielleicht nicht so haben.
Ich glaube, Frauen müssen sich allgemein vielleicht mehr beweisen und sind dann irgendwo vielleicht auch müde, das auch noch so zu tun. Und ja, werden vielleicht schon vorher so ein bisschen rausgeboxt quasi. Das mit Sterne-Köchinnen, das fand ich auch sehr interessant. Da bin ich nämlich auf Instagram von einem Koch auch hingewiesen worden. Aber es gibt doch auch Sterneköchinnen. So. Und ja, klar, deswegen wollte ich dann mal schauen, ja, wie viele sind es denn eigentlich? Und da dachte ich eigentlich schon, dass es ein paar mehr sind, weil es waren dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 360 Sterneköche oder was gibt's in Deutschland? Ich weiß nicht mehr die Zahlen, aber es war echt sehr, sehr wenig. Und da war ich so geschockt eigentlich auch. Und da fällt mir auch noch eine Parallele auf. Ich habe ja bei Kochwettbewerben teilgenommen und da war zum Teil der Frauenanteil echt hoch. Aber ja, die sind dann alle irgendwann nach der Ausbildung so ein bisschen ausgeschieden. Also da hatten sie wohl noch Kampfgeist. Mhm. Aber ja, in der Spitzengastronomie das dahin bleibt dann keine mehr hängen irgendwo. Ja klar, da kann man dann sagen, vielleicht hat sie eine Familie gegründet und so, aber ja, also ist ja auch in anderen Berufen.
Na klar, aber also das ist so das, was mir durch den Kopf gegangen ist, so auch von dem, was du vorhin erzählt hast. Bei welchen Kochwettbewerben warst du dabei? Also welche, die man kennt oder welche, die aus der Ausbildung heraus angeregt werden?
Also vom Kochverein Rosenheim, der ist da sehr aktiv, habe ich das Gefühl. Und mein Ausbilder war da auch im Vorstand und hat natürlich alle Auszubildende dahin geschickt und hingewiesen, dass das doch toll ist. Und ich war dann in Rosenheim beim Bierbichler-Pokal. Also das ist so der Rosenheimer Vorentscheid. Und die Person, die da gewinnt, und das war in dem Fall in diesem Jahr ich, die kommt dann zur Bayerischen Meisterschaft der Jungköche. Und das war bei mir, also Aachenbach-Pokal heißt es dann, von denen ist es gesponsert. Genau, das war dann in Nürnberg. Großes Ding, sehr aufregend.
Was kocht man dann bei solchen, also ist das dann so, wie man es aus dem Fernsehen kennt?
Also das läuft ab, das ist ja im dritten Lehrjahr meistens, diese ganzen Wettbewerbe. Und das läuft im Grunde ab wie die Gesellenprüfung dann. Also man kriegt einen Warenkorb, da sind feste Bestandteile für Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Und dann bekommt man noch so variable Zutaten, die man sich aussuchen kann. Und was nicht auf dieser Liste steht, bekommt man auch nicht. Und da muss man ein Menü zusammenstellen mit so ein, zwei Wochen Vorlauf ungefähr. Und das kocht man dann in eine gewisse Zeit. Ich glaube, es waren 4 Stunden oder so. Und bei der Bayerischen Meisterschaft waren es dann nicht 3 Gänge, sondern 4. Und ich glaube, noch 1 Stunde länger.
Und mit Blick auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, war es dir da wichtig zu gewinnen? Oder war es dir wichtig, gut aus der Nummer rauszukommen?
Also bei dem in Rosenheim, da habe ich absolut nicht damit gerechnet, dass ich da gewinne. Und da gehört auch noch ein Theorieteil dazu und ich war in der Theorie sehr, sehr gut. Und in dem Praktischen war ich gut. Und die Mischung, ja, war es dann sehr knapp, dass ich den ersten Platz tatsächlich gemacht habe. Und ich war total überfordert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und da war eben schon einer von dem... Ja, der hat in einem Sterne-Lokal seine Ausbildung gemacht und der war sich sehr siegessicher. Und ich habe auch damit gerechnet, dass er das macht, weil seine Gerichte haben auch top ausgesehen. Ja, aber der war in der Theorie nicht gut. Und der hat es mich dann auch spüren lassen, dass er sehr enttäuscht ist.
Da sind wir wieder.
Genau, da sind wir wieder. Mal kurz warten, das hört man wahrscheinlich.
Ja, aber das, ich mag das ja, das hat dann sowas Authentisches.
Okay.
Wenn du dir das schnitzen dürftest, wie würde denn für dich die perfekte oder das perfekte Küchenteam aussehen?
Das wäre ein Team, das sehr kompetent ist und in dem jeder seinen Bereich hat, wo er sich besonders gut auskennt, damit man sich optimal ergänzt. Und jetzt wieder auf die Genderfrage. Ob das jetzt männlich oder weiblich ist oder gemischt, da würde ich erstmal, also das wäre absolut zweitrangig. Genau, also jeder, sein Fachbereich ist super, weil man kann immer noch was lernen in der Küche. Und ich finde es schön, wenn man so spezialisiert dann ist auf seinen Posten. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, gerade in so einem stressigen Beruf wie Koch und Köchin, dass man auch noch Spaß miteinander hat. Und wenn man wirklich gut harmonisiert und Spaß hat, dann kann man noch ganz andere Leistungen erbringen und dann kommt auch dieser positive Stress in der Küche auf und schlägt nicht in das Negative stressig um. Genau, also effizient arbeiten mit viel Spaß und Wissen dahinter und ja, das ist einfach der positive Stress dann ist. Das ist sehr schön.
Und würdest du einen Stern mitnehmen?
Ja, aber das ist unrealistisch bei
mir. Also, ja, aber denke da an die Maria Groß, die ja sagt, sie will keinen Stern, weil ihr das zu viel gewesen ist.
Ja, also das ist schon, glaube ich, sehr stressig. auch dann dieses ganze Who is Who in dieser Kochszene dann drinnen ist bestimmt auch anstrengend und sich da beweisen zu müssen. Und da geht es auch sicherlich den Männern ganz genauso, dass man den dann auch behält. Also es ist wahrscheinlich schon sehr viel Stress. Und ich denke nicht, dass ich in diese Lage kommen werde. Aber wer weiß.
Du hast gerade gesagt, positiver Stress.
Ja.
Da ist mir durch den Kopf gegangen, schmecke ich als Gast, wenn in der Küche keine gute Stimmung ist? Oder ich formuliere es anders, es kann ja auch sein, dass alle konzentriert arbeiten. Mhm. Also schmecke ich als Gast, wenn man sich in der Küche nicht gegenseitig vertraut?
Ich denke nicht. Nee, ich denke, also wenn die ihr Handwerk beherrschen, wird man das nicht schmecken. Aber ich denke, man bekommt es so ein bisschen mit. Also je nachdem, wie das Restaurant oder Hotel oder so aufgebaut ist. Was man vielleicht auch mal hört, wenn so eine Tür aufgeht, wenn der Gast zur Toilette geht, irgendwie kann man das schon mitbekommen. Auch wie die Kellner, Kellnerin oder so. Ja, welche Ausstrahlung die haben, kann man da vielleicht auch noch ein bisschen mitbekommen. Ich denke, das macht sehr viel von dem ganzen Flair aus. Und ich denke schon, dass man das merkt, vielleicht nicht unbedingt im Geschmack.
Worauf würdest du noch achten? Also was wären für dich die Tipps, um gute Restaurants zu erkennen? Für jemanden, der nicht in die Küche gehen darf?
Ich achte sehr viel auf Kleinigkeiten. Also natürlich die Hygiene, wie der Gastraum aussieht beispielsweise. Aber auch, wie die Karte geschrieben ist. Also es gibt ja so offizielle Richtlinien, wie man die Karten schreibt. Also erst das Fleisch, dann die Soße, dann kommt das Gemüse und dann die Beilage. Solche Dinge, auch wenn, ja, ganz klassisch, ich denke, das weiß jeder, Schnitzel Wiener Art und Wiener Schnitzel. Und je nachdem, wie das so mit Feinheiten geschrieben ist, da bin ich sehr pingelig, auch Rechtschreibfehler in Karten. Und das ist schon mal schon so ein erster Eindruck, der mitschwingt bei mir.
Und beim Essen?
Beim Essen, da bin ich wahrscheinlich ein sehr schwieriger Essenspartner, weil da bin ich sehr, sehr pingelig. Also ich esse eigentlich immer alles auf, so gut es geht, wenn ich nicht ganz satt bin. Aber da bin ich schon sehr picky.
Ja.
Aber das ist, also lasse ich nur im äußersten Notfall jemand von dem Restaurant erkennen.
Okay. Um darauf zurückzukommen, was du noch so treibst, neben dem Anleiten zum Kochen. Du erzählst auch so, was dich inspiriert an Kochbüchern zum Beispiel. Gräbst du denn nicht dann das eigene Wasser ab, wenn du den Leuten, die du unterrichtest, sagst, hier, das ist geil?
Nee, ich denke, das ist ergänzend. Also Kochbücher sind einfach eine große Inspiration. Und beim Kochen, wie schon vorhin gesagt, das Feld ist so weit, da wird man nie alles zur Perfektion entdeckt haben. Und bei mir werden ja eben die Basics gelehrt und die auch vielleicht so nicht in einem Kochbuch stehen. Aber da wird einfach wieder so ein neues Samenkorn gesät, was man dann mal austesten will. Und ja, so führt dann auch das eine zum anderen. Und so findet man dann vielleicht auch den einen Bereich für sich selbst, in dem man quasi dann Spezialist werden will.
Dann eben diese Geschichte, unter anderem eine Woche vegane Küche. Gibt es so, ich sag jetzt mal, es ist so eine Challenge, ne, oder? Gibt es da noch so Challenges, die du noch gerne machen möchtest, auf die man noch warten darf oder warten kann?
Ja, da stehen sicherlich noch einige an. Und also das habe ich auch schon vorher gemacht, bevor ich Videos gedreht habe. Zum Beispiel habe ich mal gefastet, also wirklich das Heilfasten. Und sowas fände ich auch mal wieder sehr interessant. Ich habe auch mal davor so einen Monat zuckerfrei mich ernährt. Und sowas wäre natürlich auch noch interessant. Und da gibt es sehr viele spannende Experimente, wo man seinen Körper ein bisschen herausfordern kann und auch schauen, wie man so damit umgeht, was wirklich so Erscheinungen sind, was man aber auf was man nicht verzichten möchte und auf was vielleicht schon. Genau, also sehr spannend.
Und wie fließt das dann wieder in deine Arbeit ein? Oder fließt es in deine Arbeit ein?
Das fließt sicherlich in ganz vielen Kleinigkeiten mit ein, ja. Also könnte ich jetzt nicht so unbedingt ein großes, konkretes Beispiel sagen. Ja, aber es fließt sicherlich in Kleinigkeiten mit ein, auf die man dann vielleicht unterbewusst oder auch bewusst manchmal mehr achtet.
Was, nehmen wir mal an, der Restaurantbetrieb darf bald wieder öffnen, Mai, Juni vielleicht. Siehst du deine Zukunft wieder in der Küche vor Ort oder bleibt der Fokus auf der Internetplattform?
Also je nachdem, wie sich alles entwickelt. Natürlich wäre es super schön, wenn ich von meiner Kochschule komplett leben könnte. Aber wer weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass mir das dann auf Dauer auch fehlen würde. Eben dieser positive Stress und die Späße mit Arbeitskollegen, die man dann macht. Und auch ja, das Zusammenarbeiten, das Zusammenspiel. Und bei meinem aktuellen Arbeitgeber, der arbeitet viel mit Studenten und Aushilfen. Und da ist es schon auch schön, wenn man denen noch ein bisschen was lernen kann beim Arbeiten und ein bisschen kleine Tricks und Kniffs zeigen. Und das genieße ich da gerade sehr. Also gerade ist schon der Fokus eigentlich auf Kochschule, aber wer weiß, wie sich das alles noch...
Eben, das haben wir aber auch gar nicht angesprochen. Du machst das alles alleine.
Ja, genau. Ich mache alles alleine, habe mir alles selbst beigebracht. Also qualitativ ist es natürlich technisch und auch in der Umsetzung immer noch ausbaufähig. Aber ich denke auch im Vergleich zu den ersten Videos ist jetzt schon langsam hoffentlich der erste Unterschied. Ja, aber das ist auch spannend, sowas Neues und sowas ganz anderes zu lernen und entdecken, wie was funktioniert und die technischen Aspekte und wie erstellt man eine Homepage und wie schneidet man ein Video und bei was muss man auf den Ton achten oder Color Grading und ist es hell im Raum, wo muss ich Licht aufbauen? Ja, neues, spannendes Feld.
Und man muss ja auch sich selber dann sehr genügen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Produktion von so einem Video, das ist, sagen wir mal, 10 Minuten lang, das hat ja wahrscheinlich nicht 12 Minuten in der Produktion gedauert. Nein. Also da muss man ja auch auf der Ebene unheimlich dabei bleiben.
Ja, also es ist schon, also an einem Video, das um die 10 Minuten dauert, ist schon eigentlich mindestens 2 Tage Arbeit komplett. Manchmal länger, je nach Video, ist schon sehr aufwendig. Oft. Das ist Arbeit, die wahrscheinlich nur wenige, die sich mit der Materie auskennen, sehen. Ja.
Und das muss man wollen.
Das muss man wollen, ja, natürlich, genau. Da hat man aber so ein Ziel vor Augen, dass man, also warum man das auch macht. Und das macht ja auch Spaß. Auch wenn man jetzt hier, wenn ich in meiner Küche stehe und mit einer Kamera rede, macht das trotzdem irgendwie Spaß, auch wenn ich im Grunde Selbstgespräche führe.
Was ich ja immer gerne frage, meine Gäste, was ist für dich in diesem Rahmen Erfolg?
Erfolg ist jetzt so, meine ersten Teilnehmer der Kochschule zu sehen, wenn die mir Bilder schicken oder schreiben, hey, jetzt habe ich wieder das gekauft, das habe ich noch nie gekauft. Wie einer hat mir letztens geschrieben, er hat jetzt einen Blumenkohl gekauft. Das wäre jetzt für mich nichts Außergewöhnliches, aber er hat sich noch nie an einen ganzen Blumenkohl getraut und den zu verarbeiten. Und wenn er dann schreibt, hey, der war super, ich habe das und das und das daraus gemacht, dann ist das ein toller Erfolg, finde ich.
Und du möchtest ja, dass mehr Frauen in die Küche gehen, also jetzt in die Gastro-Küche, weg vom Herd.
Ja.
Das ist ja der Irrsinn dabei.
Ja.
Was macht für dich den Kochberuf oder den Beruf der Köchin so großartig?
Oh, also man hat den direkten Bezug zu Lebensmitteln und das in ganz vielen Bereichen. Erstmal, und in der Ausbildung sollte man ja gerade viele Bereiche kennenlernen und entdeckt das ganz neu und vielleicht auch erstmal ganz anders, wie in einer normalen Küche. Allein schon die Mengen, wenn man ab und zu sieht, wenn 100 Teller irgendwo aufgereiht sind und dann immer nur eine Kleinigkeit jeder drauf tut, das ist immer also sehr spannend. Und auch die Arbeitsabläufe und das Optimieren und ja, also auch die Kopfarbeit dahinter finde ich sehr spannend. Und eben diese Teamarbeit, dieser positive Stress, ich denke, das hat man selten in einem Beruf in dem Ausmaß. Also es kann wirklich sehr, sehr Spaß machen.
Macht im besten Fall Menschen glücklich.
Ja, genau. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Da sieht man direkt, wenn man aus der Küche geht, die glücklichen, satten Menschen, die dann das Restaurant verlassen. Das hat man so auch selten bei einem Beruf.
Dann wünsche ich dir dafür und für die Kochschule weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank auch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 36 mit Anna Gareis. Aufgenommen am 30.03.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.